Vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war. Das heißt, es war jetzt nichts Überraschendes für Jesus, sondern es war klar, was kommt, auf jeden Fall für Jesus. Und ihm war klar, dieses Passafest, es wird sein letztes Pascha hier auf dieser Erde sein und dass er diese Welt verlassen wird und zum Vater gehen wird. Das heißt, es war eine Sache, die hat er gewusst, es war für ihn nichts im Verborgenen, im Dunkeln. Und dann kommen diese Verse, wie er die Seinen geliebt hatte und sie, die in dieser Welt sind und wie er sie bis zum Schluss geliebt hatte. Warum schreibt er das? Also, das ist wie so ein Bruch und jetzt kommt diese zwei Aussagen, ja. Er liebt die Seinen geliebt, die in der Welt sind und er liebt sie bis ans Ende. Das Wichtigste dabei ist, warum hat Jesus alles auf sich genommen? Was war seine eigentliche Motivation, seine tiefste Motivation für all das, was dann folgt? War das unsere Not? Der Wille des Vaters. Was war die tiefste Motivation? Ganz genau. Das zeigt er hier nochmal. Alles, was jetzt kommt, der Grund dafür ist nicht eure Not. Der Grund dafür ist nicht, dass ich jetzt in irgendeiner Form zu etwas gedrängt werden könnte, dass ich das machen muss, im Sinne von mich zwingt jemand dazu. Seine Motivation war Liebe. Das will Johannes hier nochmal klar machen. Und deswegen dieser Einschub, das heißt, alles, was Jesus jetzt in diesen folgenden Kapiteln bis zur Kreuzigung vollbringt, nochmal klarzustellen, die tiefste Motivation, die Jesus hatte, war Liebe. Und wie sah diese Liebe aus? Wie hat Jesus diese Welt geliebt? Also wenn so einer schlau wäre, dass er sagt, bis zum Äußersten oder bis zum Ende, dann wäre es schon mal der eine Punkt, im Text steht's, aber wie hat er geliebt? Und um das soll es auch gehen in diesem Text, das heißt die Frage, wie liebt Jesus? Mit ewiger Liebe, auf jeden Fall, ja genau, er ist ein ewiger Gott und eine ewige Liebe, das heißt Liebe war schon immer da und das zeigt er hier dann auf, aber das wird bisschen später noch das Thema, wie diese Liebe aussieht, weil dessen für mich eine Richtungsänderung in meinem Leben gegeben hat. Diese Liebe zu verstehen. Ja, wer mich schon öfters gehört hat, der weiß, dann wird irgendwann bedingungslos kommen. Wir werden uns mit dem noch beschäftigen. Aber genau um das geht's. Es ist bedingungslose Liebe. Das heißt, all das, was er macht, macht er voraussetzungslos. Macht er bedingungslos. Da steht keine Anforderung in irgendeiner Form dagegen. All das ist von ihm ausgekommen. Er braucht uns nicht dazu, um das zu machen. Es reicht seine Motivation der Liebe, die bedingungslos ist. Wir schauen uns das erste wahrlich, wahrlich an. Das kommt viermal und das ist in Kapitel 13, also Vers 16. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Das heißt, hier wird eine Aussage noch einmal speziell betont, wenn es um wahrlich, wahrlich geht, ist eine Aussage, auf die man Acht haben sollte, die eine starke Betonung hat. Und er sagt, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer, als der ihn gesandt hat. Sagt jeder, ist ja klar. Also, wenn ich jemanden sende, dann ist das mein Knecht und der kann nicht größer sein als ich, sonst wird der das Spiel rumdrehen. Und wenn ihr dies wisst, das heißt, wenn ihr wisst, dass es so ist, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Was soll man tun? Und das kommt jetzt in diesen Versen. Das heißt, er weiß nicht nur, was passiert. Er weiß nicht nur, dass er zum Vater geht. Er weiß, dass er verraten wird. Und bei diesem Wissen, dass jetzt seine Stunde gekommen ist, was macht er? Was macht Jesus? Was würde mir machen, wenn man wisset, in 3-4 Tagen ist unser Leben zu Ende? Wie würden wir unser Leben gestalten? Was würde mir erwarten als Herr und Meister? wenn wir der Herr wären, was würden wir in diesen 3-4 Tagen oder eine Woche, lassen wir es eine Woche sein, was würden wir erwarten, wenn wir wissen, unsere Zeit ist jetzt zu Ende, wir haben noch 7 Tage, was würden wir von unseren Dienern erwarten, von unseren Knechten? Dass sie uns dienet. Da wird man uns doch nochmal in den 7 Tagen gut gehen lassen. Also die 7 Tage, die wären für mich. Da würde ich noch das Maximale versuchen, reinzupacken oder rauszuholen. Je nachdem. Er weiß, dass er gehen wird. Er weiß, was auf ihn zukommt und was macht Jesus. Er nimmt das Obergewand ab, schürzt sich ein Tuch um, nimmt Wasser und beginnt, die Füße der Knechte zu waschen. Wissend, auf was das Ganze rausläuft in seinem Leben, wäscht er den Dienern die Füße. Wem würde das einfallen in seine letzten Tage? Er zeigt uns hier was an diesem Beispiel, wie er liebt. Er stellt keine Bedingung, sondern er ist bereit, das Letzte zu geben und sich komplett nach unten zu begeben. Das Füßewaschen, das war für Diener, die sonst nichts draufketten. Die keinen Plan ketten. Das war die einfachste, die niedrigste Arbeit, mit die schmutzigste, die andere die Füße zu waschen, wenn sie reinkommen sind. Er war bereit, in seinen letzten Tagen sich komplett nach unten zu begeben. Nicht der Herr rauszuhängen und der Meister rauszuhängen. Und dann nochmal ihnen ganz große Worte mitzuteilen, was er jetzt hier noch alles zu berichten hätte. Er ist in der Tat, und jetzt tatsächlich in der Tat bereit, seine Liebe hier noch einmal darzustellen. Seine Motivation war Liebe. Deswegen hat er es gemacht, weil er uns kennt. Und weil er weiß, hätte er anders gehandelt, dann wird es in der Gemeinde noch schlimmer aussehen. Es ist schon immer mal mit Machtkämpfen und so weiter, auch in Gemeinden sind die da. Aber wenn dieses Beispiel nicht da wäre und er nicht am Ende gesagt hätte, der Knecht ist nicht höher als sein Herr, also versucht euch dran zu halten, sondern er hätte tatsächlich den Herr und Meister rausgekannt, dann wäre das vielleicht für Älteste, für Pastoren noch schwieriger, demütig zu sein. Wenn sie ja dann ein Vorbild hätten, naja, ich weiß ja nicht, wann ich sterbe, aber wenn Jesus dann auch sich so präsentiert hätte, dann muss ich sie ja auch. Und Jesus zeigt uns genau der andere Weg und sagt, nee, so nicht. Bereit zu sein, alles zu geben und das aus Liebe. Wir kennen alle 1. Korinther 13. Den werden wir geschwind lesen, weil das, man kennt den, aber wenn man liest, ist es nochmal anders. Wenn Paulus genau über das redet, dann bringt er 3 Beispiele zum Thema Liebe. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, das wäre jetzt Jesus, der das hätte können, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagungen hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis und wenn ich allen Glauben besäße, wer wünscht sich das nicht? Alle Weissagung, okay, wir sind ja keine Pfingster, lassen wir das beiseite, aber alle Geheimnisse wüsste, alle Erkenntnis hätte und ein Glaube besäß, der Berge versetzt, das wäre doch der Vorzeigechrist, oder? Wäre das nicht das, was wir eigentlich wolltet für unser Leben? Ein Glaube, der Berge versetzt, Erkenntnis in alles, da kommen die Leute und du kannst ihnen weiterhelfen in der Erkenntnis, hast ein Glaube, der alles zustande bringt, und dann kommt's, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. 0,0. Wenn die Liebe nicht da ist. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingebe, was ja Jesus gemacht hat. Aber, und selbst damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Ist doch der Hammer, oder? In dem Zusammenhang das mal zu sehen, die Motivation Jesu war nur Liebe. Bedingungslose Liebe, die er zu uns hat und die er hier in diesem Beispiel mit dem Fußwaschen deutlich macht. Er, der Herr und Meister, ist bereit, alles zu lassen, sich komplett aufzugeben, weil es ihm nicht um sich geht, sondern Liebe ist immer auf den anderen ausgerichtet, nie auf sich. Und das ist das Schöne, dass Jesus uns diese Beispiele gibt. Er kommt dann auch zu Petrus, klar, auch er darf die Füße waschen lassen, und dann fragt ihn Petrus: Herr, du wäschst mir die Füße? Also normal müsste doch andersrum sein. Und Jesus sagt: Das, was ich jetzt tue, verstehst du jetzt nicht. Also du kannst das nicht verstehen. Das war auch, wenn man in der Situation gewesen wäre und 3 Jahre mit Jesus gewandelt hätte, dann wäre das eine Situation, die wirklich komisch ist. Also der Herr, der bisher die Kranke geheilt hat, Wunder getan hat, alles war auf ihn als den Herrn Meister ausgerichtet, und jetzt kommt er und wäscht dir die Füße. Da kann man schon mal eine Frage stellen: Herr, was passiert hier gerade? Das verstehst du noch nicht, aber du wirst es verstehen. Wenn die Zeit soweit ist, wirst du es verstehen. Petrus natürlich: Nee, du wäschst mir keine Füße. Dann sagt er: Doch, ich muss sie waschen. Weil wenn du nicht rein bist, dann hast du ein Problem. Ja, also okay, wenn es um Reinheit geht, dann nicht nur die Füße, sondern dein Kopf und Hände. Und also dann gleich wieder alles, ist unser Petrus. Und dann kommt dieses: Ja, es geht um Reinheit. Wer Jesus angenommen hat, ist rein und bedarf eines Vollbades nicht mehr. Sondern dann reicht's, die Füße zu waschen. Das heißt hier, wenn diese Sünde dann in den man fallen kann, kommt, dass man dann auch Vergebung hat. Nachdem er das soweit erledigt hat, bringt er ihnen das Beispiel: Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Also was mir da immer aufgefallen ist, wir waschen uns schon gegenseitig ab und zu, aber halt der Kopf. Wir sollten die Füße waschen, aber oft sind wir dran, uns gegenseitig die Köpfe zu waschen, dass auch das wieder klar ist. Also so Rechthaberei, die Dinge. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das ist Jesus. Er wäscht uns nicht den Kopf, er reinigt uns. Er hat Geduld mit uns. Er lässt sich auf uns ein. Und für mich ist einer der größten Erkenntnisse in dem gesamten Zusammenhang: Er lässt sich auf uns ein, nicht trotz unserer Fehler, sondern mit unseren Fehlern. Wir sagen immer: Ja, wir dürfen kommen zu Jesus, wie wir sind. Er liebt uns, wie wir sind. Gilt es auch noch, nachdem wir zu ihm gekommen sind? Oder müssen wir uns jetzt besser machen? Weil er liebt uns ja bis zur Bekehrung, mit, so wie wir sind, mit Fehlern. Aber nach der Bekehrung liebt er uns dann trotz unserer Fehler weiter. Oder liebt er uns immer noch mit unseren Fehlern weiter? Das ist eine kleine Sache, aber eine riesige Wirkung. Jesus liebt uns mit unseren Fehlern. Und damit ist es bedingungslos. Wenn er uns trotz unserer Fehler lieben würde, dann wäre das eine Bedingung. Er würde eine Bedingung stehen, ich erfülle sie nicht, aber er liebt mich trotzdem. Dann würde ich eine Bedingung nicht erfüllen, aber dann wäre es eine nicht bedingungslose Liebe. Dann hätte ich zwar die Liebe nicht erfüllt, also die Bedingung nicht erfüllt, aber trotzdem liebt er mich. Also ja, er kann ja nicht anders, er ist Liebe, nein, er liebt mich mit meinen Fehlern. Und das entlastet ungemein. Zu wissen, Jesus liebt mich mit meinen Fehlern. Du fängst jetzt nicht an, einfach Fehler zu machen, weil er mich ja eh mit den Fehlern liebt, aber das Verständnis, die Fehler sind für ihn kein Hindernis für seine Liebe. Das ist das Entscheidende. Dass Fehler nicht das Hindernis sind für ihn, dass die Liebe weniger wird, dass sie sich verändert, sondern wenn sie bedingungslos ist, dann hängt er sich nicht an unseren Fehlern auf. Er ist nicht wie wir. Und jetzt kommt dieser Satz: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als den gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn er es tut. Das heißt, hier erstmal zu verstehen, was war die Motivation Jesu, um dann zu sagen: Okay, dann machen wir das. Es gibt Gemeinden, die sich gegenseitig an einem Sonntag im Jahr dann die Füße gegenseitig waschen. Natürlich sind die Füße hoffentlich vorher schon gewaschen worden, dass es nicht so riecht. Also ich habe das von jemandem gehört, der hat: Gibt's eine Frau, da will eigentlich keiner ihr die Füße waschen, weil die einfach so ein bisschen schmuddelig ist. Also will keiner hin, aber okay, man muss, ja, und wenn man Christ ist, ja. Aber um das geht's hier nicht. Es geht hier nicht darum, sich die Füße zu waschen, jetzt hinzugehen, die Füße zu waschen. Es geht darum, diese Haltung des Christus einzunehmen. Und die Motivation des Christus zu verstehen, um das geht's. Das nützt nichts, die Füße zu waschen. Das ist wie beim Muttertag. Der Muttertag ist schön, aber der nützt nichts, wenn sie 364 Tage die Mutter schlecht behandeln, aber Muttertag werden sie noch, ja, die Mutter ist da und dann machen wir ein großes Fest, Schokolade und Blume und dann am nächsten Tag geht das Spiel des Niederhaltens der Mutter weiter. Und das geht's nicht. Und es geht ja auch nicht ums Füßewaschen als Akt. Es geht um das Verständnis. Der Herr ist nicht, oder der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Und so sollen wir uns gegenseitig betrachten. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das nächste wahrlich, wahrlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ist in Vers 20. Ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Hier geht's drum, dass Jesus, Vers 18, 19, gehen da diesem wahrlich, wahrlich voraus, dass es hier drum geht, dass er ihnen wieder sagt, dass jemand da ist, der ihn verraten muss, dass es aber von der Schrift her gedeckt ist. Das heißt, die Schrift sagt schon, dass der Verräter unter ihnen sein wird. Ich rede nicht von euch allen, das heißt, das, was er vorher gesagt hat, ich weiß, welche ich erwählt habe. Auch hier wieder das Wissen, er weiß, wen er erwählt hat. Er erwählt, er weiß, wen er erwählt hat. Er weiß um jeden Einzelnen von uns. Wir brauchen uns keine Sorge machen, er kennt uns. Wir müssen uns nicht verändern, besser darstellen, um ihm nahe kommen zu können. Er weiß, wen er erwählt hat. Und er weiß auch, dass er seinen Verräter miterwählt hat, dass er zum engsten Kreis gehört, dieser Verräter, weil in der Schrift steht, der mit mir den Bissen taucht, der wird gegen meine Verse sich erheben. Das heißt, er weiß um die Situation. Es ist ihm völlig klar, auf was er sich hier eingelassen hat. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Das heißt, das könnte man ja sagen, ja Jesus, du hast ja gar nicht gewusst, dass du Verräter wirst. Völlig überrascht, ja, jetzt bist du gefangen worden, also bist du ja gar nicht so allmächtig. Konntest nicht voraussehen und hättest dich da nicht aus dieser Situation befreien können, wenn du Gott wärst. Wären ja Gedanken, die kommen können. Nein, er sagt's im Voraus, damit sie glaubet, dass er es ist. Damit sie einen Beweis hin, ich hab's euch vorher gesagt, und dann erfüllt sich das und im Rückblick sieht man, ja, das hat er gesagt. Er war nicht überrascht. Das heißt, sein Tod, so wie man es dann nachher auch sieht, die Jünger völlig verstört, Jesus gestorben, wo gehen sie hin, zerstreut sich. Aber er hat es ihnen vorausgesagt, damit sie glaubet. Und im Rückblick ist dann, ah, okay, so ist es ja. Ich hab's verstanden. Und jetzt kommt eine Aussage, die in die Zukunft geht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Das kann man jetzt von zwei Seiten her betrachten. Die eine Seite wäre, was auch sehr oft ausgelegt wird, wenn er uns sendet, also wer den aufnimmt, den ich senden werde, das heißt, wenn ich euch dann, nachdem ich wieder zurück bin, senden werde und ihr werdet aufgenommen, dann wird sozusagen ich aufgenommen und nicht nur ich, sondern auch Gott. Man könnte es aber auf den Heiligen Geist beziehen. Wenn ich den, wer den aufnimmt, den ich senden werde, der nimmt mich auf. Man könnte es von zwei Seiten sehen, muss man nicht, aber das ist einfach hier zu sehen, er zeigt ihnen in der Zukunft, wer den aufnimmt, den ich senden werde. Wenn man sich an das erinnert, dann heißt, egal was passiert, Jesus wird wieder auferstehen, weil er sendet ja Leute, ein Toter kann nicht senden. Er muss ja wieder da sein, dass er senden kann in der Zukunft. Also nicht, ich sende euch jetzt, oder ich habe euch gesendet, sondern ich werde, liegt in der Zukunft. Und damit ist klar, das was passiert, Tod und dann geht's weiter. Das ist ein Hindeuter auf sein Weiterleben, dass das nicht zu Ende ist. Aber so wie es heißt, ihr werdet es hinterher verstehen. Das, was ich euch jetzt sage, könnt ihr noch nicht verstehen, aber ihr werdet es verstehen. Aber wenn ich es euch nicht sage, dann könntet ihr Zweifel an mir kriegen. Deswegen sage ich euch, was passiert. Das nächste, wahrlich, wahrlich, kommt einen Vers weiter. Und das ist etwas, das mich in der Tiefe bewegt hat. Als Jesus dies gesagt hatte, wer mich aufnimmt, wurde er im Geist erschüttert. Und er bezeugte und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Ich frage mal so in unserem Kreis, wem würde mir Verrat zutrauen hier drin? Kann man sich vorstellen, wie es den Jüngern ging. Die sind 3 Jahre engste Gemeinschaft, alles miteinander geteilt. Und dann sagt Jesus, einer von euch hier drin wird mich verraten. Wem traue mir es zu? So ging es den Jüngern. Ja, wer soll das sein? Ich kann mir nicht vorstellen. Also hier drin, auf keinen Fall. Also, Jesus, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob du weißt, was du redest. Wenn du hier einen bezichtigst, dass er dich verrät, kann man sich nicht vorstellen. Und er sagt es, und das Entscheidende hier, er wird erschüttert. Hat er nicht gewusst, dass er verraten wird? Hat er nicht gewusst, wen er erwählt? Sagt er das nicht genau 4 Verse vorher? Ich weiß, dass es so ist, da ist jemand unter euch, der wird mich verraten. Einer unter euch gehört nicht dazu. Und jetzt wird er erschüttert. Wenn diese Erkenntnis, manchmal ist es so, dass es dann wie so ein Moment ist, wo dir das so klar wird, wo dir manche Dinge plötzlich so klar vor Augen steht, wo bisher so, okay, das war so, und plötzlich ist es Realität, plötzlich ist das so eine tiefe innere Wirklichkeit. Kann im Positiven sein, auch im Negativen, und hier im Negativen, er wird erschüttert, jetzt wird ihm das so richtig bewusst. Er, der alles gewusst hat, es bewegt ihn im Geist. Da kommt das Menschsein raus, er ist erschüttert, da ist jemand 3 Jahre mit mir, ich weiß, dass es so ist, aber wie kann das sein? Das erschüttert, warte, da ist jemand, der verrät mich, der ist unter uns und der verrät mich. Wie kann das sein? Und jetzt schauen wir, das geht jetzt die Verse weiter, das heißt, jetzt geht's drum. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Wird uns gleich gehen. Wüsste man auch nicht. Einer seiner Jünger aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Dieser Vers 23 war für mich immer von der einen Seite her gesehen. Und er wurde, ich habe mal jetzt auch vor kurzem noch eine Auslegung dazu gelesen, wo es dann heißt, ja, der Vers zeigt, dass Jesus Mensch war, weil er Unterschiede in die menschliche Beziehung gemacht hat. Also der Jünger, den Jesus liebte, das war dann der Jünger, den Jesus besonders liebte. So wird es ausgelegt. Können wir uns vorstellen, dass Jesus so ist? Dass er jemand besonders liebt und den dann besonders hervorhebt? Eigentlich nein, aber hier steht etwas und das bezieht sich nicht auf Jesus. Es bezieht sich auf den Jünger. Was hat der Johannes, er nennt sich hier nur Jünger, also er sagt seinen Namen nicht, das ist so ein bisschen bei ihm Prinzip. Was hat Johannes verstanden? Er hat verstanden, dass Jesus ihn liebt. Und deswegen kann er sich so nennen, er ist der Jünger, der verstanden hat, dass Jesus ihn liebt, nicht mehr. Aber sein Verständnis für die Liebe Gottes war eine andere wie bei den anderen Jüngern. Petrus war ein Jünger, der für den Herrn alles getan hätte, aber der die Liebe Jesu in dem Sinne, wie Johannes sie verstanden hat, nicht verstanden hat. Das ist aber nicht schlimm, weil Gott alle gleich liebt. Es ist die Frage, wie verstehe ich Gottes Liebe? Und hier der Johannes, der hat die Liebe Gottes verstanden und er konnte sich lieben lassen. Ich bin in den Coachings immer und eine Frage, die ich gern stelle, wenn man so am Ende ankommt und es geht um Gläubige, darf Gott dich lieben? Kannst du dich von Gott lieben lassen? Darf er das? Das hört sich so leicht und natürlich darf er logisch, und ich sage ganz ruhig, darf er dich lieben, nicht deine Leistung, nicht das, was du ihm jetzt bringst, was Petrus wäre. Ich sterb für dich, ich mach das und bring mir ein Schwert, dann kämpfen wir. Petrus ist auf dieser Schiene unterwegs. Darf Gott dich lieben? Es geht nicht um deine Leistung. Es geht nicht um deinen Charakter. Darf er dich lieben? Das ist die Frage. Die haut manche um. Weil mit dem konfrontiert man sich nicht. Ja, Gott liebt mich, weil er Liebe ist vielleicht, ja, aber dann, weil ich mich ja auch anstrenge, und da geht's immer so in eine Richtung, dass Gott die Eigenschaften des Menschen liebt. Und wir sagen ja alle, ja, alle sind abgewichen, keiner taugt vor Gott. Was soll denn Gott am Menschen lieben, wenn alle abgewichen sind? Was soll er lieben? Was liebt Gott? Er liebt dich, das sage mir, aber verstehen wir's. Und das hat Johannes verstanden, dass Gott ihn liebt. Den Jünger, den Johannes liebt, der hat verstanden, oder den Jesus liebt, der hat verstanden, dass diese Liebe ihm gilt und nicht seiner Leistung, seinem Können, seinem Auftreten, seinem irgendwas. Sie gilt ihm ganz allein. Und wo befindet er sich in dem Moment? Wo befindet er sich? Er befindet sich an der Brust Jesu, in engster Gemeinschaft, in der intimsten Form. Er ist bei Jesus und er lässt sich lieben, er lässt zu, er lässt diese Nähe zu. Er hat's verstanden. Da geht's nur ums Verständnis, es geht nicht drum um die Liebe, die Jesus hat, es geht um das Verstehen des Einzelnen, und das hat Auswirkungen auf mich, wie ich Jesu Liebe erfahre und lebe. Bei Tisch und seinen Platz bei Jesus. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er forschen solle, wer ich sei, von dem er rede. Also Simon hätte ja selber hingehen können. Wo wäre jetzt das Problem gewesen? Du, Jesus, erzähl mal. Aber er schickt da lieber jemand vor, weil er denkt, dem wird es vielleicht eher verraten. Weil der ist ja so intim mit ihm. Und letzt lehnt sich Johannes an die Brust Jesu und spricht, Herr, wer ist's? Jesus antwortet, der ist, dem ich den Bissen eintauche und geben werde. Und er taucht den Bissen ein, gibt ihm den Judas, Simons Sohn, dem Ischariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn, da spricht Jesus zu ihm, was du tun willst, das tue. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies sagte. Denn etliche meinten, weil Jesus Judas den Beutel hatte, sagte Jesus zu ihm, kaufe was fürs Fest oder gib etwas den Armen. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus, es war aber Nacht. Der Einzige, der gewusst hat, wer es war Johannes. Aber alle drumherum haben es nicht verstanden. Es war nicht klar und sie hätten es ihm Judas nicht zugetraut. Es wäre völlig undenkbar, dass Judas der Judas sein soll, also der Verräter. Das war für sie völlig außer Frage. Und dann gibt Jesus ihm eine Anweisung und sie deutet es um, aber man hätte es ihm nie zugetraut. Der Wolf im Schafspelz, man sieht sie nicht, man traut sie ihnen nicht zu. Sie sind sehr gut. Wir kommen zum nächsten. Wahrlich, wahrlich. Das ist dann das Letzte. Es steht im letzten Vers des Johannes 13. Jesus antwortet ihm, da geht's um Petrus, dein Leben willst du für mich lassen. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Wie kam's dazu, dass Jesus im Petrus das sagen musste? Was war die Geschichte zu diesem wahrlich, wahrlich, ich sage dir? Das wollen wir uns anschauen, also jetzt gehen wir zurück. Aber da war ein Ereignis, da war etwas. Und daraufhin musste Jesus in Petrus sagen, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Herr wird dreimal krähen und du wirst mich verleugnen. Was ging dem voraus? Das wollen wir uns noch anschauen. Als er nun hinausgegangen war, sprach Jesus, also Judas ging hinaus, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht durch ihn. Wenn Gott verherrlicht ist durch ihn, so wird Gott auch ihn selbst verherrlichen durch sich selbst. Und er wird ihn sogleich verherrlichen. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Das hat er ihnen mal gesagt in Kapitel 7. So sage ich es jetzt auch zu euch. Das heißt, da wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und das ist etwas, das wir Menschen, auch wir, verstehen müssen. Jesus holt uns. Wir können nicht zu ihm kommen, er holt uns. Da wo er ist, können wir nicht hin, wenn er nicht kommt und uns holt. Das geht nicht. Also das ist für uns unmöglich, dorthin zu kommen. Und jetzt gibt er ihnen ein neues Gebot. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich bin froh, dass wir hier in dieser Gemeinde sind, wo das dermaßen gut praktiziert wird. Liebe untereinander. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, ihr einander lieben sollt. Und jetzt stellt sich nicht die Frage, was wir aus Liebe tun, sondern wie lieben wir. Aber wir verwechseln das gern und sagen, ja, was machen wir aus Liebe? Das steht da nicht. Das steht nicht, dass damit wir das, was wir aus Liebe machen sollen, dass wir das dann tun. Da steht, dass wie er geliebt hat, wir lieben sollen. Wie hat er geliebt? Wie hat er geliebt? Und wieder kommen wir zu bedingungslos. Wie sollen wir uns lieben? Ouch. Bedingungslos. Das ist die Schwierigkeit. Uns wär's lieber, da würde stehen, damit ihr das, was ich aus Liebe getan habe, auch tut. Das wäre leichter, wie zu lieben, wie er geliebt hat. Nämlich bedingungslos. Also lieber was tun, als bedingungslos zu lieben. Alles nur nicht das, gell? Das heißt, hier steht etwas, das war mir lange Zeit nicht klar und das kam erst vor kurzer Zeit im Gespräch mit den Missionaren, wo es darum ging, ja, wir sollen einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Und dann war so die Frage, ja, wie hat er uns geliebt? Er hat sein Leben für uns gegeben. Er war bereit, den Himmel zu verlassen. Er hat die Gottheit aufgegeben. Er ist Knecht geworden in Knechtsgestalt. Und dann war das für mich so, Moment, mir redet gerade, wird das, was er getan hat aus Liebe, aber nicht, wie er geliebt hat. Und das ist der Unterschied. Was er aufgezählt hat, war die Taten, die aus der Liebe entspringen. Das war aber nicht die Liebe. Das Wie der Liebe war bedingungslos und daraus folgten die Taten. Also alles, was er tat, war aus dieser bedingungslosen Liebe heraus. Aber die bedingungslose Liebe waren nicht seine Taten. Und das wird vermischt. Das heißt dann, ja, so müssen wir auch Liebe unser Leben geben und so weiter. Ja, wenn du nur das machst, aber diese bedingungslose Liebe nicht hast, was nützt dir das dann, wenn du all das machst? Haben wir in 1. Korinther 13 gelesen, was nützt dir's? Wenn diese bedingungslose Liebe nicht die Grundlage deines Handelns ist, dann kannst du alles tun, was Jesus getan hat, aus seiner Liebe raus, Jesus, und es wird nichts Gleiches sein. Und das ist die Schwierigkeit, bedingungslose Liebe. Wie geht das? Wie können wir bedingungslos lieben? Ist uns das möglich? Es geht. Es geht, aber es bedarf etwas und das ist eine Frage, wie viel Zeit haben wir noch? Weil das könnte ein bisschen so einen Nebenschauplatz geben, geschwind. Okay, die Frage, die ich dann auch immer in den Coaching stelle, was liebst du an dir? Wenn ich dich frage, was liebst du an dir? Das habe ich schon mal gehört. War noch nicht so lang her. Also das ist so das meiste. Manche sagen, ja, was ich nicht an mir liebe, das könnt ihr gleich aufzählen. Da hätte ich dann schon mal eine Liste. Aber was liebst du an dir? Warum solltest du dich lieben? Genau. Aber wenn ich nicht weiß, wie ich mich lieben soll, wie soll ich den anderen lieben? Auf welcher Grundlage soll ich den anderen lieben können, wenn ich es nicht einmal für mich selber definiert habe? Und wir sind natürlich clever. Und sage dann, ja gut, die Nächstenliebe ist ja dann sozusagen die Liebe zu uns selbst. Weil ich den Nächsten liebe, lieb ich mich selbst. Ich drehe es nur rum, so sind wir Christen und dann passt's. Also die Nächstenliebe ist sozusagen der Beweis, dass ich mich liebe. Ah, okay. Passt nicht ganz, aber man ist da schlau. Oder ein Pharisäer hat dann gefragt, ja, wer ist mein Nächster? Also, wo es darum ging, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, wer ist mein Nächster, dass ich den lieben kann? Dann ist das Problem schon wieder weg. Also wir sind da einfallsreich. Die Frage, was liebt man an sich? Mit der Frage ist es gut, mal, ich nenne es mal schwanger zu gehen, das mal einfach wirken zu lassen und zu fragen, ja, was ist eigentlich liebenswert an mir? Was liebt Gott an dir? Das bestimmt, wenn ich für mich definieren kann, was ich an mir liebe, dann werde ich genau das Gleiche an den Nächsten anlegen, so wie ich es jetzt auch mache. Den Maßstab, mit dem ich mich liebe, den übertrage ich auf den Nächsten, ob ich will oder nicht. Wenn ich mich für meine gute Tat liebe, dann werde ich den anderen lieben, wenn er gute Sachen macht, und wenn er nicht gute Sachen macht, haben wir ein Problem. Das heißt hier die Frage, wie Jesus geliebt hat und wie liebst du dich selbst? An dem hängt's. Jetzt sagt er ihnen das, ja, daran wird man es erkennen. Und jetzt kommt Petrus und spricht zu ihm. Welche Frage hätte man jetzt erwartet? Werden nicht lesen. Welche Frage hätte man erwartet? Vielleicht ist es noch nicht so ganz präsent. Man hätte eigentlich erwartet, ja, wie geht die Liebe? Wie könnte das funktionieren? Kannst du uns da dabei Anweisung geben? Kriege ich so nicht hin. Was stellt er für eine Frage? Herr, wohin gehst du? Er hat ja vorher gesagt, da wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hingehen. Das Ganze, an was wird man kennen? Liebe gestrichen. Die Frage ist ja, wohin gehst du? Kann man natürlich auch fragen. Das ist auch eine Frage, die man beschäftigen kann. Aber das war der Punkt, warum Jesus zu dem Punkt kommt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir. Hätte er sich mit der Liebe Jesu beschäftigt, hätte er sich auf das eingelassen, dann wäre er nicht in die Bredouille gekommen, sich präsentieren zu müssen und dann zu sagen, du wirst mich verleugnen. Aber die Frage, wohin gehst du, war der Grund, warum es zu dem Verleugnen kommt. Das heißt, die Beschäftigung mit der falschen Sache hat zu dem wahrlich, wahrlich geführt. So wie es Andrea erzählt hat, du hättest jetzt ewig lang übers Gesetz und Sabbat rum erzählen können, erzähl übers Richtige und das erfüllt euch selber mit Freude. Und dann ist das andere gar nicht mehr wichtig. Also ob der jetzt an der Sabbat glaubt oder nicht, das darf er machen, wie er denkt. Wenn er die Liebe Jesu versteht, dann ist das viel wichtiger als jetzt der Sabbat. Ich habe Recht und du hast Unrecht. Kann ja mal nett sein, aber das ist nicht das Ziel. Und Petrus macht's genauso. Er geht hin und sagt, ja, wohin gehst du? Und er sagt ihm wieder, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen, das heißt, da wird Jesus ihn dann zu ihm ziehen. Und jetzt spricht Petrus zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Er hätte sich mit der richtigen Sache beschäftigen sollen. Also ich sag's mal so, beschäftig dich mit dem Richtigen. Dann kommst du in solche Dinge nicht rein. Dann bist du bewahrt davor, dich mit den Sachen zu beschäftigen, die dich vielleicht wegbringen von der Liebe des Christus. Und die Gefahr ist bei allem Guten an der Lehre, dass Lehre uns auch von Christus wegbringen kann, wenn man sich auf die Lehre konzentriert, die nicht zu Christus führt. Mein Leben will ich für dich lassen, das heißt hier, ich bin bereit, alles klar, du kannst dich auf mich verlassen. Jesus antwortet ihm, dein Leben willst du für mich lassen. Okay, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Selbstüberschätzung, klar, des Petrus, es ist okay, wir kennen ihn, aber hier das Beschäftigen mit der Sache. Das heißt, Jesus erzählt ihm das über die Liebe, wie man lieben soll, wie das Ganze funktionieren kann, dass man daran erkannt werden soll, aber seine Beschäftigung war, da gibt's etwas und er sagt, das kann ich nicht. Also da, wo er hingeht, da kann ich nicht mitkommen. Wohin soll das sein, war ja die Frage der Jude. Ja, wohin will er gehen und wir können nicht folgen. Und so war das für den Petrus auch eine Frage, ja, wohin will Jesus gehen, dass wir ihm nicht folgen können? Also gibt's einen Ort, wo er hin kann und mir nicht? Wo soll dieser Ort sein? Gibt's nicht. Das sind die Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann. Und Petrus hat sich mit der falschen Frage beschäftigt in dem Sinn, ihm war was anderes wichtig und damit hat ihm Jesus gesagt, dein Weg, den du gehst, der wird dich in eine falsche Richtung bringen und du wirst mich verleugnen. Wir kennen zum Glück die Geschichte, es ging dann am Ende gut aus, aber für uns wichtig. Beschäftige uns mit der Liebe Jesu. Beschäftige uns mit der Liebe Gottes und stelle uns zur Frage, ja, warum liebt uns Gott? Warum hat Gott uns geschaffen? Was war das Ziel Gottes? Was war der Grund Gottes, dass er uns geschaffen hat? Wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, dann verschwindet die Themen. Ist jetzt neuer Bund, alter Bund, das ist mal interessant, aber das verschwindet, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt. Warum hat Gott Menschen geschaffen? Was liebt Gott an den Menschen? Wenn man das für sich beantworten kann, wenn man da eine Antwort findet, dann ist das viel mehr wert, wie wenn ich 1000 Lehrgebäude aufstelle, weil das dann mich und mein Herz betrifft und eine Veränderung in meinem Wesen vollzieht. Das wünsche ich jedem, dass er sich mit einer Sache beschäftigt und dass die Liebe Jesu für jeden größer wird, weil er für sich selber versteht, was er an sich lieben kann. Der Schlüssel dazu liegt in einem selbst. Das Verständnis für Gottes Liebe fängt damit an, was liebst du an dir? Hört sich jetzt komplett verdreht an. Aber der Schlüssel dafür ist, wenn du weißt, was du an dir lieben kannst, dann weißt du, was Gott an dir liebt. Du wirst es immer auf Gott beziehen. Das, was du an dir liebst, da gehst du davon aus, dass Gott es auch an dir liebt. Ob du willst oder nicht, du überträgst es. Und damit ist das der Schlüssel. Auf jeden Fall war das der Schlüssel für mich, drücke ich es mal so aus.